Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen bei Achtsam. Wie schön, dass ihr alle da seid. Wir haben immer viel zu erzählen und wir lachen seit Jahren auch darüber, Mahjong und ich, dass wir viel mehr zu erzählen haben, als wir dachten, dass wir zu erzählen haben, ne?
Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich dich gefragt habe, was denkst du, wie lange wird das gehen?
Wie lange werden wir was zu sagen haben? Und jetzt, fünf Jahre später, haben wir immer noch eine unglaublich lange Liste von Themen, die wir besprechen wollen, weil ihr uns auch welche schickt. achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse, weil wir die ganze Zeit neue Ideen haben, weil wir immer wieder vom Ästchen auf Stöckchen kommen, weil die Welt einfach voll ist mit Themen, die wir hier in Achtsam besprechen wollen. Also wir sprechen über ein gutes Leben, über Gesundheit, über geistige Gesundheit und ja, tatsächlich, dazu gibt es mehr zu sagen, als wir vor fünf Jahren vielleicht noch gedacht haben. Wir sind Dr. Mahjong Nguyen. Sie ist Psychologin, sie ist Therapeutin, Dozentin, Autorin, Expertin und auch Achtsamkeitspraktizierende. Ne? Was heißt das für dich?
Das heißt, dass es nicht nur theoretisch ist, sondern dass ich im Alltag das versuche immer wieder umzusetzen, auf der Arbeit, mit meiner Meditationsgruppe, in der Partnerschaft und genauso wie ihr auch an Hürden und Schwierigkeiten komme und das nicht so immer ganz toll ist, weil das ist Achtsamkeit ja nicht.
Genau, mal so und dann weiterzumachen, um das wirklich als ein Training zu begreifen. Ja, so sehen wir das hier. Ich bin Diane Hilscher, Moderatorin, Keynote-Speakerin, Workshop-Leiterin, Autorin, Gründerin, ist das. Wir lesen immer wieder ganz viele Bücher zu all diesen Themen und ja, haben mit euch mittlerweile auch eine große, tolle Community aufgebaut. Ich habe heute wieder E-Mails gelesen von euch und beantwortet. Ihr habt wahnsinnig interessante Fragen, tolle Vorschläge und so wächst eben unsere Liste. Wir können nicht jedes Thema umsetzen, einmal weil die Liste lang ist, aber auch tatsächlich, weil es manche Themen nicht ergibt. Weil sie entweder zu umfangreich sind, ne, oder zu klein, gibt's auch.
Ja, gibt's auch. Oder es gibt nicht genug Studien dazu, aber da können wir auch abwarten. Vielleicht gibt's in ein paar Jahren dann Studien und dann nehmen wir das auch auf, aber manchmal geht's halt leider nicht.
Genau, nur so fürs Verständnis hinter die Kulissen quasi. Wir recherchieren dann, gucken, was es da so gibt und manchmal passiert's dann nicht. Die heutige Folge, die habe ich mir gewünscht, weil ich habe nämlich in einem Magazin, da war das große Thema Emotionen. Ja, und da ging's um alle möglichen Emotionen und da war dann hier ein Interview und dann Hintergrund und dann habe ich mal Mahjong geschrieben. Ne, wir chatten dann auch und habe gesagt, Moment mal, haben wir schon mal bei Achtsam eine Folge über Emotionen gemacht? Und die Antwort war, nein, haben wir noch nicht.
Das heißt, war zu offensichtlich.
Das war wieder mal zu offensichtlich, ja. Einfach über Emotionen. Ich meine, was ist eine Emotion und was will sie uns sagen und was gibt es für Emotionen und so weiter? Weil irgendwie ist das so ein bisschen Common Knowledge. Naja, wir haben halt Emotionen, wir sind Menschen. Aber lass uns da mal ein bisschen tiefer reingucken. Also warum sind Emotionen wichtig, Frau Doktor?
Ja, also in erster Linie, sie signalisieren uns ja auch Bedürfnisse, Werte, ob etwas wichtig ist in einer Situation. Und wenn wir weiter einsteigen in das Thema, werden wir sehen, es gibt verschiedene Ebenen, wo wir uns das angucken können. Und die sind ja auch so unmittelbar da. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig. Und das durchdringt wirklich alles, wie wir denken, wie sich unser Körper anfühlt, wie wir handeln. Und überall klebt irgendwie eine Emotion drin.
Und es zieht sich auch durch Politik und Gesellschaft. Wir haben auch schon mal eine Folge darüber gemacht, dass zum Beispiel Achtsamkeit politisch ist und was es da für Zusammenhänge gibt, eben auch zu unseren Emotionen, weil eine sehr vorherrschende Emotion ist ja Angst. Dann haben wir auch Wut, die eben viel Gesellschaft gestaltet. Und deswegen fragen wir immer mal wieder am Anfang jeder Folge nach einer Definition. Also was sind denn Emotionen überhaupt? Und weil da gibt's ja auch so Nuancen, ne? Gefühle, Emotionen ist vielleicht nicht synonym.
Ja, und ein Satz, den ich da gerne mag von Glasenapp, der schrieb, jeder weiß, was eine Emotion ist, bis er gebeten wird, eine Definition zu geben. Und so ist das tatsächlich auch. Ja. Es gibt je nach Disziplin, und ich habe in einem Sonderforschungsprogramm für Emotionen tatsächlich auch mal gearbeitet, ja, interdisziplinär. Da waren Philosophen dabei, Psychiater dabei, Anthropologen, und es ging nur um Emotionen und Affekt. Und am Ende hat sich mir der Kopf gedreht, weil es je nach Disziplin wirklich ganz unterschiedliche Definitionen gibt und selbst in der Psychologie. Und jetzt habe ich mal eine mitgebracht, mit der ich mich so am ehesten identifiziere, würde ich sagen, in meiner Arbeit, die sagt, Emotionen sind ein Informationsverarbeitungssystem, so kann man das verstehen, bei dem einhergehende Sinnesreize vor dem Hintergrund unserer Bedürfnisse, Wünsche und Ziele in einer Situation bewertet werden. Da gibt es noch eine andere Definition, die sagt, Emotionen, die sind relativ kurz, sehr rasch kommen die. Das ist sehr reaktionsspezifisch, eine Antwort auf ein bedeutsames Ereignis. Und wenn wir uns das Wort jetzt genau angucken, Emotion, da steckt ja auch drin dieses vom Lateinisch movere, sich bewegen. Ne? Sie bewegt uns dazu, schnell zu handeln. Also es bereitet unseren Körper darauf vor, damit wir unsere Bedürfnisse in diesem Moment erfüllen können.
Ich habe noch eine schöne auf Englisch, die sich mir eingeprägt hat, weil sie so simpel ist. Emotion, Energy in Motion, also Energie in Bewegung.
Finde ich auch gut.
Das hat mir auch sehr gefallen, weil das ist so simpel. Ja. Es ist Energie in Bewegung, eine Emotion, weil die Bewegung kann ja durch unseren Körper gehen. Die kann dann auch rausgehen, ne? durch Weinen oder Schreien oder Lachen oder Tanzen. Aber sie geht auf jeden Fall auch durch unseren Körper, diese Emotion, diese Energie in Bewegung. Und so eine Emotion hat ja auch, ich habe es eben gesagt, sie kann rausgehen oder so, auch verschiedene Komponenten.
Genau, die kann einmal eine körperliche Komponente haben, also hormonell, wenn wir Angst haben, wird Cortisol ausgestoßen, Stress, ne, die Herzfrequenz, unser Herz schlägt schnell oder wir schwitzen. Auch natürlich eine motivationale, eine Handlungskomponente, dass wir so eine Handlungstendenz haben. Also wenn wir Angst haben, dass wir vielleicht eher fliehen wollen, uns wegducken wollen oder bei Freude oder angenehmen Emotionen, dass wir uns dem annähern wollen. Manchmal bei unangenehmen Dingen erstarren wir auch. Und natürlich auch eine gedankliche, kognitive Komponente, also sei es eine Bewertung, eine Interpretation oder dass wir das halt eben sprachlich labeln, dass wir sagen, okay, das ist ja sehr, sehr traurig, dramatisch oder schlimm oder so. Und auch so eine Ausdrucksebene, ne? In der Mimik zeigt sich das, in der Gestik, auch in unserer Tonalität, in unserer Stimme, ob wir eher tief, langsam sprechen oder so oder sehr aufgeregt und glücklich, fröhlich, ja.
Und jetzt könnte man ja im nächsten Schritt fragen, was soll das? Also wozu haben wir die? Wozu brauchen wir die? Was kann das weg? Oder also was ist quasi die Funktion von Emotionen?
Das eine ist, es liefert, wie diese eine Definition schon gesagt hat, superschnelle Informationen über eine Situation, es bewertet. Also gerade an der Emotion Angst, finde ich, kann man das gut verstehen. Wir denken ja nicht viel darüber nach, boah, muss ich jetzt schnell wegrennen, weil ich in Gefahr bin, und wir wägen nicht Pro und Contra ab listenweise und grübeln darüber, sondern zack, da ist ein Signal und uns schüttelt's und wir haben Angst, ja, und dann flüchten wir uns direkt, ne? Also es liefert uns Informationen, damit wir schnell handeln können, da auch diese Energie in Bewegung versetzen können. Es bereitet uns auch vor, den Körper. Und es hat natürlich auch eine soziale Funktion, eine kommunikative Funktion. Es liefert Informationen für andere, also durch meine Mimik, meinen Tonfall, wissen andere Bescheid, was brauche ich jetzt eigentlich? Ne? Was kann man jetzt der Marion Gutes tun, wenn die so traurig guckt, ja? Oder überhaupt, dass sie traurig ist? Für eine Gemeinschaft auch. Also ich finde es ganz interessant, wenn wir uns Emotionen angucken bei Menschen, denen es nicht so leicht fällt, Emotionen zu lesen. Also beispielsweise, wenn ich mit Menschen arbeite, die auf dem Spektrum sind, Autismus-Spektrum, ja, die haben Schwierigkeiten, diese Emotionen zu lesen, und dann ecken die immer wieder an. Ne? Also da merkt man es dann richtig, also wenn das nicht so eindeutig ist, wenn einige dann Schwierigkeiten haben, in ein Gesicht zu gucken und zu sagen so, ist das jetzt irgendwie Ekel oder ist das Überraschung oder hat der Angst oder so, und man nicht genau weiß. Und das ist für uns so normal schon, dass wir gar nicht darüber sprechen, weil das so unterbewusst schon gelesen wird und verstanden wird. Aber wenn man da nicht so gut drin ist, dann kann das auch natürlich zu Kommunikationsschwierigkeiten führen.
Und jetzt sagen wir ja hier auch immer in Achtsam, wir sagen ja, dass es keine schlechten Gefühle gibt, ja, also auch keine schlechten Emotionen, weil jede Emotion hat eine Funktion, um uns eben zu warnen oder wie auch immer. Und was immer wieder Thema ist, habe ich auch das Gefühl im Austausch mit euch, in den E-Mails und so weiter, ist Trauer. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass Trauer, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist, vielleicht ist es jetzt mein subjektives Empfinden, aber ich habe ganz oft auch in euren E-Mails und so gelesen, dass Trauer, wie ganz anders übrigens als Wut oder Angst, noch mehr geächtet wird, sage ich mal, hier bei uns in der Gesellschaft vielleicht, weil man aus Hilflosigkeit vielleicht gar nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll.
Ja, das ist auch eine Emotion, die durchaus, wenn ich jetzt an meine PatientInnen denke, Therapien so, dass es immer wieder vorkommt. Es ist auch natürlich kulturell. Wie wird mit Trauer umgegangen? Ne? Also wenn ich jetzt so als Beispiel nehme die vietnamesische Kultur, wenn Menschen versterben, da ist Trauer so sehr zentral. Das ist nicht so abgetrennt irgendwie, wo man nicht drüber spricht oder so und dann wird jemand begraben und fertig ist, sondern wir haben ja so einen Altar zu Hause und die Person, die verstorben ist, die ist dann noch da und die Trauer, die wird so mitgelebt, finde ich, ja. Und wenn man das nicht so lernt, dann ist es natürlich sehr, sehr unangenehm und dann passiert irgendwas und dann weißt du gar nicht, und was jetzt, was muss ich jetzt eigentlich machen? Und viele Menschen natürlich, wenn die in Kontakt mit Trauer sind, die fühlen dann auch diese Hilflosigkeit und wissen dann auch nicht. Und das ist für viele schon schwer.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil auf der einen Seite ist es ja biologisch, du hast es gesagt, unser Körper stößt gewisse Hormone aus oder wir zittern oder haben Herzrasen oder feuchte Hände oder wollen lachen oder jemanden umarmen oder. Auf der anderen Seite sind aber Emotionen auch nicht gesondert zu sehen von der Gesellschaft, in der sie stattfinden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt vielleicht an dieser Stelle auch nochmal. Mhm. Und es gibt aber natürlich auch eine wissenschaftliche Perspektive, ne? Wir haben eben die kulturelle, dann könnte man natürlich die historische, die religiöse noch mit reinnehmen, aber das würde jetzt hier auch wahrscheinlich alles viel zu weit führen, obwohl ich das alles wahnsinnig spannend finde. Aber die wissenschaftliche Perspektive auf Emotionen, da gibt es ja auch eine Theorie.
Ja, und das hat eine lange Historie auch innerhalb der Grundlagenforschung zum Thema Emotionen. Einmal diese Basisemotionstheorie. Da ist die Annahme, es gibt bestimmte Emotionen, wie zum Beispiel Angst, Wut, Freude, Trauer, Ekel und Überraschung, dass die universell sind, angeboren und wirklich biologisch verankert. Ja, und die Evidenz zu diesen Forschungsergebnissen kamen die Leute, dass das irgendwie so kulturübergreifend ist, dass man ähnliche mimische Ausdrücke überall auf der Welt sieht und auch Hirnaktivierungsmuster. Da gibt's doch diesen Film von Pixar, Alles steht Kopf, ich liebe den total, ja, und da sind ja diese Hauptfiguren, ne, und die wissenschaftliche Fundierung für diesen Film, das kommt von diesem Forschungsteam von Paul Ekman, egal wo du bist, das ist diese Emotion dann halt, ne, und da gibt's eine andere Theorie, die sogenannte Appraisal-Theorie, kognitive Bewertungstheorien, die sagen, die Emotion, die entsteht vor allen Dingen auch durch die Bewertung einer Situation, ne, wie wichtig diese Situation ist, ob man sie bewältigen kann, welche Konsequenzen da sind, und das erklärt so ein bisschen, dass dasselbe Ereignis bei verschiedenen Personen natürlich zu unterschiedlichen Emotionen führen kann. Also beispielsweise ein Bewerbungsgespräch. Das kann für eine Person super bedrohlich sein, also je nachdem, was sie so biografisch erlebt hat und so, oder was für Grundannahmen sie hat, ne, das löst dann Angst aus. Oder eine andere Person, die hat so ein Mindset eher, die denkt so, yo, challenge accepted, und das löst dann so Begeisterung aus, ja. Also es kommt darauf an, wie bewerte ich das. Und dann gibt's diese konstruktivistische Theorie, so ein bisschen das, was du eben auch meintest, schon mit dem kulturellen Ansatz von Lisa Feldman-Barrett. Da ist die Kernthese, die ist so ein bisschen entgegengesetzt. Sie sagt, es gibt Emotionen nicht als fest verdrahtete universelle Reaktion, sondern das Gehirn konstruiert es immer im Moment. Also durch eine Kombination von Körperzustand, sensorischen Eindrücken, frühere Erfahrung, Sprache und Kultur. Und das heißt, wenn ich kulturell, ja, gelernt habe, aha, okay, Bewerbungsgespräch, das ist mega wichtig für meinen Erfolg, dann werde ich eher Angst haben und dann noch halt meine individuellen Erfahrungen. Das heißt, das Gehirn ist so eine Art Vorhersagemodell. Es macht immer Vorhersagen, was könnte passieren, ne? Und je nachdem, ne, welche Gesellschaft, welche Sprache da so da ist, dann entsteht erst eine Emotion. Und der Vorteil von diesem Ansatz erklärt so ein bisschen diese Variabilität und auch, dass der Kontext eben sehr, sehr wichtig ist, ne. Aber der geht halt überhaupt gar nicht einher mit diesen klassischen Basisemotionstheorien, ne. Das ist nicht vereinbar. Und da habe ich auch einen Buchtipp da für euch. Also wer sich richtig reinfuchsen will in diese konstruktivistische Theorie, das erschien letztes Jahr auf Deutsch, Wie Gefühle entstehen, eine neue Sicht auf unsere Emotionen von Lisa Feldman-Barrett im Rowohlt Verlag. Und das ist echt so ein Schinken, also 500 Seiten. Wer sich da richtig durchnörden will, da habt ihr wirklich Spaß mit. Aber es ist schon nochmal so ein anderer Gedanke, weil der Ansatz ist natürlich auch ganz anders. Also das bedeutet ja, sie sagt dann zum Beispiel, okay, wenn das Gehirn das so lernt, okay, wenn ich die und diese Situation habe und so habe ich dann die Emotion, da muss ich einfach ganz, ganz viele andere Situationen erlernen, also mein Gehirn quasi füttern mit ganz vielen anderen Daten und dann reagiere ich gar nicht mehr so ängstlich. Also das ist auch wieder formbar alles, ne?
Neuroplastizität, tada, da ist sie wieder. Wobei ich ja ganz kurz, auch wenn wir hier gerade beim Abnörden sind, ja, ich finde die Appraisal-Theorie, also die kognitive Bewertungstheorie, dass Emotionen durch Bewertung entstehen und das von Lisa Feldman-Barrett, der konstruktivistische Ansatz, finde ich gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Ich komme ja immer gerne mit so Beispielen um die Ecke, ja. Und dieses Beispiel, was mir gerade einfällt, gilt in beiden Bewertungstheorien. Und zwar zum Beispiel mein Freund, wenn jemand ihn anschreit, dann lacht er. Das finde ich total abwegig, weil ich habe dann entweder Angst, weil wenn mich jemand anschreit, keine Ahnung, im Baumarkt, irgendwer schreit, gehen Sie mal aus dem Weg, ich muss, oder irgendwas, oder spinnen Sie hier rumzustehen, keine Ahnung, ja, irgendein Beispiel jetzt einfach. Dann kriege ich erstmal Angst, weil ich denke, wenn jemand schreit, ist der irgendwie aggressiv. Das heißt, mein erster Reflex ist, Angst zu haben. Oder ich bin ärgerlich, weil ich denke, wieso schreit diese fremde Person mich an? Ja, passiert alles. Ich wohne in einer Großstadt, passiert ständig, dass irgendwer rumschreit aus irgendwelchen Gründen. Ja. Das heißt, ich bin durch meine kognitive Bewertung, bin ich bei Angst oder Ärger. Und mein Freund lacht aber, weil er meistens das total lächerlich findet, dieses Verhalten von anderen, wenn die einfach rumschreien. So. Und deswegen muss er lachen. Und ich gucke ihn an, also ne, wir sind jetzt schon lange zusammen, aber am Anfang war ich so, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Was ist denn daran an der Situation jetzt lustig? Und das ist ja seine kognitive Bewertung auf der einen Seite. Mhm. Weil er sagt, das ist doch lächerlich, wie der sich da gerade verhält. Und es ist ja gleichzeitig sein konstruktivistischer Ansatz, dass er sagt, ich sehe das jetzt so, ich habe mich entschlossen, das lächerlich zu finden und einfach zu lachen. Weil dann habe ich auch noch mehr zu lachen im Leben. Weißt du, wie ich meine?
Genial, finde ich richtig gut. Also ich kann all diesen Theorien was abgewinnen, weil ich denke zum Beispiel, selbst bei dieser Basisemotionstheorie, ne, also zum Beispiel Angst, das ist schon sehr so basal, würde ich sagen. Also man beobachtet das bei Tieren irgendwie schon, dass das so da ist. Und irgendwie auch bei Kindern ja, ohne dass sie schon sehr viel gelernt haben. Angst ist ja so, so basal. Aber ne, diese Basis-Emotionstheorie, die hat auch viele Schwierigkeiten. Aber ich würde gar nicht so sagen, dass alle drei so gar nicht gehen. Irgendwie so, ich kann irgendwie allem was abgewinnen. So
ja, und vor allem, die stehen sich nicht immer nur, also die stehen nicht gegeneinander. Weil zum Beispiel, ich habe Angst vor Hunden. Ja, jemand anders, der Hunde liebt, eine Hundezucht hat und mit Hunden aufgewachsen ist, hat keine Angst vor Hunden. Das heißt aber ja nicht, dass der die Basisemotion Angst nicht hat. Der hat dann halt Angst vor anderen Dingen. Bloß meine kognitive Bewertung und eben mein konstruktivistischer Ansatz haben dafür gesorgt, dass ich Angst habe, wenn ein großer Hund auf mich zukommt. So, aber deswegen ist ja trotzdem die Basisemotion Angst bei uns allen vorhanden. So, also ich glaube, ich wollte nur sagen, dass die alle gleichzeitig die Theorien existieren. Das war jetzt
ja,
mein
wir
Gedanke.
Lieben ja Gleichzeitigkeit. Ich denke das ja auch, ja. Ja.
Und dann kommst du plötzlich noch mit der Emo-Diversität um die Ecke. Was ist das denn?
Ja, also das ist auch ein spannender Ansatz, nämlich ähnlich wie unser Ökosystem die Artenvielfalt braucht, gibt es auch Forschende, die sagen, diese Fähigkeit, eine Vielfalt von Emotionen zu erleben, nämlich Emodiversität, dass das auch verbunden ist mit einer körperlichen und auch psychischen Gesundheit. Und die Forschenden sagen dann, vor allen Dingen so eine differenzierte Wahrnehmung von Emotionen kann halt zu ganz konkreten Handlungen führen, was ja dann letzten Endes dazu führt, dass wir die zugrunde liegenden Bedürfnisse besser erfüllen können. Also wenn wir wirklich diese Bandbreite von Emotionen spüren und fühlen können, benennen können, Emotionsspektrum, ja, dass das auch zu so einer psychischen Flexibilität führt und wir nicht in so einer Emotion oder wenigen Emotionen so verharren, so stecken bleiben quasi. Also auch nochmal so ein Plädoyer für, es gibt wirklich nicht nur positive und negative oder schlechte und gute Emotionen, sondern alle sind in Ordnung und manchmal brauchen wir es auch, dass wir ein bisschen von jedem so ein bisschen fühlen und das auch benennen können. Ja.
Das habe ich ja schon mal erzählt, wenn ich mich über irgendwas aufrege, dann sage ich immer, lass mich mal jetzt bitte meine Gefühle hier kurz fühlen.
Ja, genau.
Weil mein Kind kommt dann manchmal um die Ecke und sagt, ach Mama, reg dich doch nicht auf. Und ich so, nee, das ist schon okay. Lass mich mal jetzt hier kurz fühlen. Es ist ja dann auch gleich wieder vorbei. Deswegen ist das, ich muss selber dann, da muss ich schon immer lachen. Wenn ich das gesagt habe, dann bin ich eigentlich schon wieder in einer anderen Emotion. Lass mich mal meine Gefühle hier fühlen. So, und dann kommen wir nämlich auch zur Achtsamkeit, weil Achtsamkeit ist ja das Wahrnehmen, was ist. Und dazu gehören ja auch unsere Emotionen.
Ja, und das ist, also wenn wir in die alten Texte gucken, vor 2500 Jahren hat der Buddha einfach schon auch gelehrt, dass wir unsere Emotionen betrachten. Ich finde das so Wahnsinn. Also da gab es noch keine Psychotherapie und so wichtig war das, denn unsere Emotionen, das ist wie so eine Linse, die wir vor uns tragen, eine Brille, da verfärbt sich ja alles irgendwie, ne? Und wenn wir aber das beobachten können, ohne das wegschieben zu wollen, verurteilen zu wollen, sondern sagen, okay, jetzt in diesem Moment merke ich gerade, mein Herzschlag, der ist super schnell, ich spüre so eine Anspannung und ja, es ist irgendwie Wut oder so und dabei bleiben können, dann verändern wir ja auch schon ein bisschen was und schieben es eben nicht weg. Und deshalb achtsam Emotionen beobachten, achtsam mit Emotionen sein, das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Und sie auch akzeptieren, dass sie da sind. Ne?
Mhm. Ich denke, das folgt daraus, wenn wir damit wirklich sein können und es eben nicht verändern und wegschieben wollen oder es ja mit etwas überdecken wollen, dann kommt tatsächlich diese Akzeptanz. Und ich kenne das ganz, viele Menschen Menschen fragen mich immer so, ja, wie akzeptiere ich denn die Gefühle oder wie kann ich denn so loslassen, ne? Und das ist halt mit dem zu sein, auch wenn es unangenehm ist.
Und jetzt haben wir ja hier auch schon öfter über Aggressivität gesprochen. Wir haben auch eine Folge gemacht, da habe ich gerade auch wieder reingehört, übrigens aktuell, aufgrund von aktuellen nachrichtlichen Gegebenheiten. Die Zugbegleiter und Zugbegleiterinnen haben nämlich gesagt, sie wollen ein neues Gesetz, was sie schützt, weil die Gewalt gegen Zugbegleiter gestiegen ist. Und genauso ist die Gewalt an Schulen gestiegen, genauso ist die Aggressivität im Straßenverkehr gestiegen, genauso ist die Gewalt in Notaufnahmen und Krankenhäusern gegen medizinisches Personal gestiegen. Und deswegen habe ich mir die alte Folge nochmal angehört von 2023, da ging es um Aggressivität und Kriminalität und was das mit Achtsamkeit zu tun haben kann. Und da hattest du auch so tolle Studien wieder mitgebracht, die nachweislich die Aggressivität senken, wenn man Achtsamkeitsübungen macht, wenn man eine Achtsamkeitspraxis hat und so weiter. Da gab es eben verschiedene Studien, die das nachgewiesen haben, dass es da einen Zusammenhang gibt. Denn es gibt natürlich viele Strategien, mit Emotionen umzugehen, oder es gibt eben keine Strategien, mit Emotionen umzugehen. Und der Automatismus ist dann eben oft, wie wir ja eben sehen im Straßenverkehr, in Krankenhäusern, bei Zugbegleitern und so weiter, dass es dann so ist, dass man gewalttätig wird, leider. Das heißt, wir brauchen, und wir werden da auch nicht aufhören, darüber zu sprechen, Strategien im Umgang mit Emotionen und bewusster, achtsamer Emotionsregulation. Es gibt aber eben auch noch dysfunktionale Strategien.
Ja, also diese dysfunktionalen Strategien, die machen viele Menschen auch unterbewusst, ne? Also gar nicht so absichtlich. Also das eine ist zum Beispiel die Emotionsunterdrückung oder Suppression. Das ist das Verbergen oder Unterdrücken von Emotionen, und sei es, dass man ja sagt, ach, das ist doch gar nicht so, ne? Und dann macht man irgendwas anderes, so, ne? Und kurzfristig hilft das auch manchmal. Und manchmal gibt's ja so Situationen, da müssen wir auch mal auf die Zähne so beißen, so knirschen und sagen, okay, ich bin jetzt da sauer auf den Chef, aber ich werde das jetzt nicht so total rauslassen. Das kann ja auch adaptiv sein, aber langfristig führt das schon zu so einer körperlichen Anspannung, auch wenn wir das in uns reinfressen. Das ist nicht gut für unser Wohlbefinden. Und natürlich auch die Emotionsvermeidung, also Situationen oder potenziellen Auslösern gänzlich aus dem Weg zu gehen, das Vermeiden von Gedanken, ne? Und das ist tatsächlich ein Merkmal von einigen psychischen Störungen auch, also beispielsweise Angststörungen, ja, soziale Phobien. Wenn Menschen Angst vor Situationen haben und diese Situationen vermeiden, dann wird's halt immer schlimmer und geht halt nicht weg. Die machen keine korrigierenden Erfahrungen dann, und deshalb sind diese Strategien nicht so günstig in der Regel.
Jetzt reden wir ja hier oft über Emotionen. Wir sind wie achtsam, wir sind der Podcast achtsam und achten darauf, beschäftigen uns damit, lesen Bücher damit, ne? Aber es ist eben nicht so einfach. Also gerade wenn du auch sagst, Emotionsvermeidung kennt, glaube ich, auch jeder. Also, es, ja, ne, dass wir auch manchmal im Alltag so ein bisschen, ah, nee, das möchte ich jetzt nicht fühlen, oder ah, da gehe ich jetzt mal gerade nicht hin gedanklich oder irgendwie so, ne? Aber es gibt Menschen, die tun sich noch mal schwerer quasi mit Emotionen.
Und auch da kann man sagen, auf so einem Spektrum, ne, die Ursachen dafür, das kann natürlich biografisch sein, also frühere Beziehungserfahrung, die den Erwerb von Emotionsregulationsstrategien irgendwie sehr schwierig für die einfach war. Kulturell auch, dass manche Emotionen in bestimmten Kontexten eher ausgedrückt werden oder tabuisiert werden, oder nach Traumatisierungen, posttraumatische Belastungsstörungen, das kann auch eine Schutzfunktion sein, dann weniger zu fühlen. Und dann gibt es Menschen, die leiden an Alexithymie. Also das ist so eine, man sagt auch Gefühlsblindheit, das ist wirklich dieses Unvermögen, Gefühle angemessen wahrzunehmen und zu beschreiben, ne? Und auch da, das ist so ein Spektrum. Es gibt Menschen, das ist stärker ausgeprägt, ja, und andere weniger stark ausgeprägt. Und wichtig dabei ist, das heißt nicht, dass die gefühlslos sind, sondern dass sie einen schwierigeren Zugang haben, diese Gefühle zu benennen, ne, und so zu erkennen. Das heißt nicht, dass die nicht fühlen und so Zombies quasi sind oder so, ja. Und das kommt beispielsweise vor bei Menschen mit Autismus oder so, ja.
Aber man kann das auch üben und trainieren.
Ja. Mit Bildern auch tatsächlich ganz viel. Also das ist auch von Paul Ekman von der Forschungsgruppe entwickelt, dass es Fotos gibt mit Emotionsgesichtern, dass man die sich anguckt, ne, und dann wirklich wie so Multiple Choice, so was ist das für eine Emotion, oder ist es eher diese Emotion, ist es eher Überraschung, oder ist es eher so Angst oder so. klickt man sich so durch und das kann man wirklich trainieren. Ja.
Wow, spannend. Und dann hatten wir eben schon mal ganz kurz angesprochen, da wollte ich auch noch mal mehr drauf eingehen. Da hatten wir auch, als wir uns geschrieben hatten, als wir zusammen gechattet haben über Emotionen, hatte ich da, glaube ich, auch einen Screenshot irgendwie mitgeschickt. Was ich ganz, ganz faszinierend finde immer wieder, ist die kulturelle Prägung von Emotionen. Also was wir eben schon mal kurz angesprochen hatten, das ist mein Eindruck, dass in Deutschland zum Beispiel Trauer ein ganz schwieriges Thema ist. Gibt es noch auf der Welt verschiedene Präferenzen für Emotionen, ne?
Ja, also ich habe eine Studie gefunden von Psy et al. 2025, die erschien in der Psychological Bulletin und die haben irgendwie 124 Datensätze ausgewertet, also insgesamt über 31.000 Teilnehmende waren das. Und die haben herausgefunden, was als gutes Gefühl gilt, also angenehm oder so, das ist kulturell mitbestimmt. Also zum Beispiel nordamerikanische Kontexte, die streben eher so Hoch-Arousal-Zustände an, wie Aufregung, Begeisterung oder so. Und in ostasiatischen Gesellschaften, Kulturen eher so niedrig Arousal wie Ruhe oder Frieden. Und diese Präferenzen, die zeigen sich schon bei 3- bis 5-jährigen Kindern. Ne? Also die haben das gesehen in Kinderbüchern, Zeitschriften und Werbung, dass man das eben halt auch gesellschaftlich verankert sieht in der Kultur. Je nachdem, was halt so eher gepusht wird, tabuisiert wird oder so. Und dann ist es ja auch so, je nach Kultur gibt es unterschiedliche Emotionswörter oder Konzepte. Und das, was benennbar ist, das können wir ja auch viel bewusster wahrnehmen und dementsprechend auch regulieren. Und da gibt es ja so Beispiele wie im Deutschen haben wir das Wort Schadenfreude. Das gibt es ja so in anderen Ländern nicht. Das muss man irgendwie übersetzen oder so oder nochmal erklären oder so. Ne? Oder im Vietnamesischen, da gibt es so ein Wort, das heißt Thương. Das heißt irgendwie sowas wie so eine zarte, fürsorgliche Liebe, auch so ein Mitgefühl und der Wunsch, sich um jemanden sorgen zu wollen. Oh. Und das ist jetzt nicht dieses Romantische wie Lieben oder so. Also das ist dann irgendwie anders. Und ja, wenn es Worte dafür gibt oder im Japanischen habe ich gesehen, ich spreche das jetzt leider falsch aus, tut mir leid. Ame bezeichnet das süße Gefühl, sich auf jemanden verlassen zu dürfen. Hm. Auch schön.
Und Das portugiesische Saudade, das steht für sehnsüchtiges Vermissen. Schön.
Oh, oder?
Und Heimweh ist mir da auch noch eingefallen, ist glaube ich ein sehr deutsches Wort. Wiederum. Ja, ach schön, genau. Und du hast ja auch immer gesagt, name it to tame it. Wenn man ein Wort dafür hat, dann kann man es natürlich auch anders fühlen, als wenn man kein Wort dafür hat. Deswegen toll, also faszinierend, wie eben auch Sprache und Emotionen zusammenhängen. Toll. Und dann gehen wir mal rüber, weil Emotionen sind ja in der Psychotherapie auch ganz, ganz wichtig, logischerweise.
Ja, und auch so, ne? Wir gucken in der Psychotherapie oder unterscheiden in primäre und sekundäre Emotionen. Also da geht es eigentlich um die Frage, was fühlt man eigentlich, ne? Was steckt denn dahinter, ne? Weil es gibt manche Emotionen, wie du eben schon sagtest, wie Trauer, die sind sehr schwer auszuhalten. Das kann aber auch Scham und Schuld sein, ne? Und als Bewältigung, weil unser Körper, unser Gehirn so schlau ist, wenn es merkt, das ist aber eine sehr schwer ertragbare Emotion, das halte ich jetzt nicht aus, ersetzt es das manchmal oder überdeckt es das mit einer leicht ertragbaren Emotion, auch wenn die unangenehm ist, also zum Beispiel Ärger oder Angst. Also beispielsweise, wir kriegen Kritik, weil wir irgendwie Fehler gemacht haben oder so. Da könnte man sich ja jetzt erstmal schämen oder sich schuldig fühlen oder so, aber manche Menschen, die reagieren direkt mit Ärger. So, was will denn der mir sagen? Ja, was hat denn der zu reden und so weiter. Mhm. Und das ist ja schon sehr wichtig, genau hinzugucken, was ist es denn eigentlich? Denn hinter jeder Emotion steckt ja ein Bedürfnis. Also wenn ich Ärger habe, bedeutet das ja, jemand hat eine Grenze überschritten und ich muss jetzt für mich einstehen, ich muss für meine Bedürfnisse kämpfen. Aber wenn ich mich schuldig fühle oder mich schäme, das signalisiert ja, da ist irgendwas Falsches passiert. Dann habe ich ja die Motivation auch, das vielleicht zu korrigieren, wieder gut zu machen oder so. Und das können wir tatsächlich trainieren, das auch da genau hinzugucken. Man erkennt primäre Emotion, also die eigentliche Emotion, oft daran, das ist die allererste Emotion, ist die auftritt und die blitzt ganz kurz auf und wird dann in den Hintergrund gedrängt. Also sehr unterbewusst ist es manchmal. Und die sekundäre Emotion, das ist wie so eine Zwiebel, das ist die zweite Schicht, die sich drauflegt, die steht eigentlich im Vordergrund und die wird ganz oft bewusst wahrgenommen. Das ist die Emotion, die die meisten als erstes so benennen. Ne? Und da gucken wir ganz oft auf Situationen in Therapien, so aha, so haben sie sich gefühlt, aber was steckt denn eigentlich kann es sein, dass da noch eine andere Emotion dahinter steckt. Und ich habe das ganz, ganz oft, dass Menschen kommen total wütend. Und wenn ich frage, Oder wenn ich erzähle, wie ich mich fühle, wenn ich das so höre, ne? Und ich sage, kann es sein, es ist doch Trauer oder Scham, und dann kommen schon die Tränen.
Ja. Das ist ja auch, wir haben eben kulturell geprägt darüber gesprochen, es ist ja aber auch geschlechterspezifisch. Ich habe mal den Satz gelesen, Wut ist für Männer die einzige gesellschaftlich anerkannte Ausdrucksform für Gefühle. Also genau das, was du gesagt hast, wenn man sich schämt oder sich verletzlich fühlt oder hilflos, dass dann Wut die einzige männliche, sage ich jetzt mal, Art ist, das irgendwie rauszubringen. Trauer zum Beispiel ist für Männer nicht so anerkannt. Für Frauen jedoch ist Trauer sehr anerkannt. Eine traurige Frau kann getröstet werden. Mit einer wütenden Frau kommt man nicht klar. Also auch, ne, wenn man mal in die Zeitung guckt, ins Fernsehen und so weiter, wütende Frauen werden nicht akzeptiert. Das wird nicht akzeptiert. Ja. Aber wütende Männer sind der Normalfall. Traurige Männer werden nicht akzeptiert. Die sind dann wie Waschlappen oder so, ne? Was wir alles für Begriffe für sowas haben. Das fand ich ganz interessant. Da auch, also neben dem kulturellen Zusammenhang, auch die geschlechterspezifischen Zusammenhänge da nochmal zu sehen und da vielleicht zu gucken, meine Emotionen, die ich vielleicht ausagiere, ja, erstens, was ist die, die zuerst aufblitzt und was da ist, und in welchem gesellschaftlichen, kulturellen und geschlechterspezifischen Zusammenhang steht das vielleicht auch. Das fand ich sehr interessant. Weil ich dachte so, okay, ich darf traurig sein, aber ich darf nicht wütend sein als Frau, zum Beispiel gesellschaftlich. Also das heißt jetzt nicht, dass ich das in Stein meißeln will, sondern es ist quasi eine Beobachtung des Status quo. Ja. Und du als Therapeutin hast da aber natürlich auch Übungen, damit wir dem irgendwie näher kommen, ne? Was steckt da eigentlich dahinter?
Ja, also ich mache das auch in den Gruppentherapien oder in den Einzeltherapien, dass wir wirklich auch uns eine Liste daher nehmen oder so ein ganz Klassiker, der Emotionsstern, dass man so sieht, was gibt es denn eigentlich alles für Emotionen, nicht nur sowas wie Wut und Trauer, sondern auch Einsamkeit, Schuld und Freude und dann die vielen, vielen Variationen dann noch, ne? Also wirklich dieses Name it to tame it. Also das ist, ich vergleiche es oft mit so einer Sprache, wenn wir so ein bisschen A1, also so ein bisschen was sagen können, oder wenn wir wirklich ganz flüssig darüber sprechen wollen, dann brauchen wir natürlich mehr Vokabular, und da könnt ihr einfach gucken, was gibt es denn so für Emotionslisten, und dann so ein Tagebuch führen und das so ein bisschen entwirren, damit wir das auch dieses Gefühlschaos sortieren können. Und was ich auch sehr schön finde und was für viele doch auch sehr neu ist, ja, zu gucken, welche Bedürfnisse stecken hinter einer jeweiligen Emotion. Also bei Wut haben wir ja eben schon gesagt, da geht es um Autonomie, das ist eine Grenzüberschreitung gewesen, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen uns behaupten, und dieses Bedürfnis muss erfüllt werden in der Situation. Und bei Trauer, ne, das kommt, wenn wir einen Verlust erlitten haben, Abschied nehmen wollen, und das zu erfüllende Bedürfnis ist, ne, wir wollen irgendwie loslassen, wir wollen uns etwas Neuem öffnen, aber wir brauchen da ein bisschen Zeit, auch ein bisschen Zuwendung, ja. Und das sich auch genau anzugucken, welche Bedürfnisse stecken hinter welcher Emotion.
Und wie wir Achtsamkeit damit reinbringen können, wie wir achtsam mit unseren Emotionen umgehen können, dazu hast du auch eine Studie.
Genau. Ich habe eine Studie mitgebracht, tatsächlich zu Achtsamkeit. MBSR war das. Das ist so ein 8-wöchiges Programm. Und Emotionsregulation, jetzt im spezifischen Fall von sozialen Angststörungen. Golden und Gross 2010 erschienen in der Emotion. Und die haben eine Prä-Post-Studie durchgeführt mit fMRI-Messung und haben 16 Erwachsene mit einer diagnostizierten sozialen Angststörung untersucht. Und die Intervention war, die haben dieses 8-wöchige Achtsamkeitstraining durchgeführt. Und die Aufgabe, als sie dann in dem fMRT, in dem Scanner waren, war, die Teilnehmer sollten negative Selbstüberzeugungen lesen. Also sowas wie, Ich bin so schlecht, oder schüchterne Menschen sind irgendwie totale Loser oder sowas, ne? Und dann haben die natürlich darauf emotional reagiert, ja, und wurden dann mit einem Cue angeleitet, also mit einem Hinweis, entweder die Aufmerksamkeit auf ihren Atem zu lenken, oder sie sollten sich ablenken, rückwärts zählen. Ja, das waren die zwei Bedingungen. Und danach sollten sie nochmal einschätzen, wie sie diese unangenehme Emotion bewertet haben. Gemessen wurde, gab es da verschiedene Fragebögen, soziale Angst, Grübeln, Selbstwert. Und natürlich haben die geguckt, welche Gehirnareale werden da aktiviert. Und die Ergebnisse waren, es gab eine signifikante Verbesserung bei sozialer Angst, Depression, Grübelneigung, Angst und Selbstwert, nachdem sie in dieser MBSR-Bedingung waren. Und neuronal hat sich gezeigt, bei der Atemfokussierung, Also wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Atem gelenkt haben, zeigt sich nach dem MBSR-Training eine erhöhte Aktivität in aufmerksamkeitsbezogenen Hirnregionen, ne? Sowie eine schnellerer Abfall der Amygdala-Aktivität, ja, im Verlauf dieser Reaktionsphase. Also noch bevor Ihnen gesagt würde, so okay, jetzt sind wir klar am Ende, ne, haben Sie sich quasi schon selbst reguliert, weil das ist ja das, was Sie in diesem MBSR-Training, in dem Kurs gelernt haben, ne? Und die Interpretation der Autoren war halt, ne, MBSR, das kann halt helfen, ne, bei so schwierigen Situationen, angstbesetzten Situationen, dass sie sich besser regulieren und nicht automatisch in diese Angst rein verfallen. Und man muss sagen, diese Studie, die hat wenige Probanden, das waren ja nur so 16, aber es ist ja auch immer schwierig, wenn man da wirklich auch das Training machen muss und dann auch noch FMRT-Studien, die sind auch sehr, sehr aufwendig. Aber es, also man findet überall Studien dazu, dass Achtsamkeit mit der Emotionsregulation, das ist ja eine Emotionsregulationsstrategie am Ende.
Ja. Wir können lernen, unsere Emotionen zu regulieren. Wir können lernen, Emotionen lesen zu können, sogar fühlen zu können, in uns drinnen wahrzunehmen. All das kann man üben und lernen, wenn man das möchte. Und da gibt es die Tools zu, da gibt es auch die Programme dazu. MBSR, hast du gesagt, es gibt vielfältige andere, wie gesagt, wir reden da seit über 5 Jahren drüber, dass es möglich ist, ne, und dass man es üben kann.
Genau, und wir hatten irgendwann mal eine Folge zu dem Programm Vedana. Das waren von den Machern, die das MBCT-Programm entwickelt haben, also Mindfulness-Based Cognitive Therapy, ein 8-wöchiges Programm, wo es nur um Emotionen oder Gefühlstöne gibt. Und damals, als wir diese Folge gemacht haben, weil das noch relativ neu war, da hatte ich gesagt, ich weiß nicht, ob es hier Kurse gibt in Deutschland. Mittlerweile gibt es aber Kurse. Also hört euch diese Folge nochmal an zu Vedana, den Gefühlstönen. Es gibt dazu jetzt auch diese 8-wöchigen Programme.
Also wenn ich es in meine Suchmaschine des Vertrauens eingebe, dann Vedana mit V.
Ja, ne? Genau.
Genau. Also da könnt ihr mal gucken und euch da vielleicht schlau machen, weil, wie gesagt, wir können nicht immer alles zu jedem Thema erschöpfend sagen, weil unsere Zeit wird schon knapp. Du hast eine Übung für uns auch mitgebracht, weil wir natürlich praktizieren.
Genau, das ist eine geleitete Meditation, wo wir die Emotionen betrachten können und auch die dahinterstehenden Bedürfnisse.
Wie toll. Denn es ist eine Praktik. Ich liebe das einfach so sehr, weil das bedeutet, dass es nicht nur für Leute, die das verstehen, dass es nicht nur für Leute, die sehr viele Bücher lesen, das ist überhaupt nichts Elitäres. Jeder Mensch kann das einfach üben und ausprobieren. Und erst wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann wird man sich selber achtsam beobachten können und dann wird man sagen, ach guck mal, hier hat sich vielleicht was bewegt, hier hat sich vielleicht was geändert in dieser Situation. So hätte ich vielleicht noch nicht vor 3 Monaten mich verhalten oder ich hätte vielleicht anders gefühlt oder meine Emotion anders ausagiert, hätte ich all diese Erfahrung jetzt nicht, hätte ich nicht praktiziert. Deswegen probiert's doch einfach mal aus. Teilt diese Folge wie immer gerne mit ganz vielen Menschen, wo ihr sagt, hey, guck mal, diese Inspiration kannst du vielleicht gerade ganz gut brauchen, gerade in der heutigen Gesellschaft, ich habe es schon gesagt, wo Emotionsregulation einfach ein Skill ist, der ganz, ganz wichtig ist. Und zwar für jeden individuell, damit es uns nicht so schlecht geht, damit wir eben nicht in Angst verfallen, in Schockstarre verfallen, in Wut verfallen, aber auch gesamtgesellschaftlich für uns alle, für unsere Familien, für die Menschen in unseren Klassenräumen, in unseren Werkstätten, in unseren Büros, in den Umgebungen, in denen wir uns jeden Tag bewegen, sei es auch der Straßenverkehr oder das Krankenhaus, ganz egal. Aber Emotionsregulation ist hier auf jeden Fall etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir als Menschheit gerade alle brauchen. Deswegen auch nochmal der Appell, teil diese Folge gerne mit so vielen Menschen, wie es überhaupt nur geht, damit wir in die Welt tragen, dass es möglich ist, Emotionsregulation zu lehren und zu lernen und dass das auch noch Spaß macht. Und deswegen sage ich vielen Dank, Mahjong, und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du deine Emotionen und dahinterstehende Bedürfnisse beobachten kannst. Nimm eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position kannst du deinem Geist und Körper helfen, zur Ruhe zu kommen. Solltest du während der Übung bemerken, dass du abgelenkt bist, nimm es freundlich wahr und kehre dann sanft zur Übung zurück. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Einatmend sehe ich mein Bewusstsein als Fluss, der unaufhörlich fließt und sich ständig wandelt. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass ein Gedanke oder eine Emotion, ob angenehm, unangenehm oder neutral, unbeständig sind. Einatmend benenne ich jede Emotion, die in meinem Bewusstsein erscheint, so wie ich die Objekte in einem treibenden Fluss benennen kann. Ausatmend lege ich jede Emotion auf eines der treibenden Blätter im Fluss und beobachte, wie sie sanft davongetragen werden. Einatmend betrachte ich die Bedürfnisse, die hinter den einzelnen Emotionen liegen. Ausatmend lege ich die Bedürfnisse auf die vorbeifließenden Blätter und betrachte sie vom Ufer aus. Einatmend sitze ich ganz ruhig am Ufer und beobachte, was geschieht. Ausatmend fühle ich mich gefestigt, entspannt und ruhig. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal drei bewusste, tiefe Atemzüge und komm wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit in den Raum zurück und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Welt für euch. Habt ihr zu viel im Kopf? Habt ihr Streit mit Freundinnen, Selbstzweifel? Wir sprechen auch über Gefühle bei Facts and Feelings. Meine KollegInnen Charlene Rogall und Przemek Szuk von Facts and Feelings, die gehen gemeinsam mit Experte und Expertinnen euren Gefühlen auf den Grund. Und die sind vielfältig. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk-App. Den Link zum Podcast Facts and Feelings packen wir euch in die Shownotes.